Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Friedensreiter. Heute ist alles anders. Es ist rein digital. Es sind ganz viele verschiedene Gäste und es ist hochgradig aktuell. Und Jochen Reidegeld, der ein absoluter Experte im Bereich Syrien ist, hat das auf die Beine gestellt und moderiert und führt sie auch inhaltlich durch die Veranstaltung. Jochen, was haben die Gäste zu erwarten heute?
Ja, Marcel, das ist in der Tat eine Folge, die mich selber sehr bewegt, weil das Geschehen in Syrien mich bewegt. Ich bin seit 2015 in Syrien und im Irak humanitär aktiv und von daher ist das für mich nicht nur ein politisches Thema, sondern ja wirklich ein Herzensanliegen, das mich sehr berührt. Und die Frage nach der Zukunft von Syrien, die wir stellen, ist eine, die mich seit vielen Jahren beschäftigt und jetzt natürlich ganz akut. Was uns erwartet, ich glaube, dass diese Folge wirklich eine hohe Aufmerksamkeit und eine hohe Zuschauerzahl verdient, weil wir wirklich mit Menschen sprechen, direkt aus dem Geschehen. Also wir sprechen mit einem kurdischen Journalisten, der einen Radiosender in Nordsyrien hat und uns aus Amman zugeschaltet sein wird. Wir sprechen mit dem Erzbischof von Homs, direkt aus Homs, aus dem aktuellen Geschehen heraus. Wir sprechen mit humanitären Helfern in Syrien und wir holen uns auch eine sehr kenntnisreiche Einschätzung von Professor Steinbach, den ich so den Godfather der Orientwissenschaften, den Gründer des Orientinstituts nenne.
Das aus deinem Mund, also bitte.
Ja, und der uns wirklich sehr, sehr kundig und auch mit einem Schuss Optimismus eine Perspektive, eine mögliche aufzeigt und auch das, was wir von Deutschland aus machen können. Also ich glaube, wir sind mitten im Geschehen und wir gehen sehr in die Tiefe und von daher hoffe ich, dass die Zuschauer das Ganze mit viel Interesse verfolgen. Ich mache aber auch noch einen Disclaimer. Dieses Thema, und das merken wir, ob das jetzt die Diskussion um Syrien ist, um Israel und Palästina, ist natürlich hochemotional. Und wir als Host ich jetzt auch als Moderator mit den Gesprächen, wir erheben, glaube ich, nicht den Anspruch, wirklich hier die ganze Wahrheit und das ganze Bild zeichnen zu können. Das ist in der Situation überhaupt nicht möglich. Und die Personen, die sprechen, sprechen immer aus ihrer Perspektive. Gerade die heutige Folge, aber Friedensreiter insgesamt, ist eine Einladung zur Diskussion. Aber das, worum wir einfach bitten, ist eine sachliche Diskussion. Denn genau das ist es jetzt, was Syrien auch gerade braucht, unsere Gesellschaft sowieso.
Und weil wir das Ganze dramaturgisch natürlich auch uns überlegt haben, werden wir natürlich mit der hoffnungsvollen Perspektive von Professor Steinbach enden in dieser Friedensreiter-Ausgabe. Und wir beginnen mit dem Erzbischof von Homs. Du hast es schon gesagt, eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, selbst 5 Monate lang Geisel des IS gewesen. Magst du noch was zu den Umständen des Gesprächs sagen?
Ja, da merkt man natürlich wirklich, unter welchen dramatischen Umständen das Gespräch aufgenommen wird. Da war die Internetverbindung eben über die Plattform, über die wir gehen, nicht möglich. Das heißt, wir haben das über mein Handy gemacht und das Handy auf den Laptop gelegt und so indirekt die Sprache des Bischofs, die Stimme des Bischofs aufgenommen. Das führt sicherlich zu Einbußen in der Tonqualität. Ich kann nur sagen, mich hat das, was der Bischof gesagt hat, sehr berührt und auch die Augen nochmal für manches geöffnet. Und von daher nehme ich die verminderte Tonqualität und das fehlende Bild da echt gerne in Kauf.
Dann sind wir sehr gespannt.
Erstmal, Exzellenz, möchte ich mich herzlich bedanken, dass Sie sich in dieser schwierigen Situation überhaupt Zeit für dieses Interview nehmen. Aber uns ist es auch wichtig, den Menschen hier in Deutschland die Situation der Menschen und auch der Christen in Syrien deutlich zu machen. Und als jemand, der seit 2015 auch im Irak und Syrien humanitär aktiv ist, bewegt es mich sehr, gerade Ihnen auch heute sprechen zu dürfen. Jetzt deshalb die erste Frage, Exzellenz. Wie erleben Sie die aktuelle Situation in Homs und in Syrien? Für wie stabil halten Sie die Lage und wie ist speziell die Situation der christlichen Gemeinden?
Okay.
Also er sagt, dass die Christen momentan in Syrien leben trotzdem in großer Angst, weil das Bild, was sie kennen von den Dschihadisten, ist ein negatives Bild mit viel Angst und Gewalt. Aber seiner Meinung nach, was momentan sehr wichtig ist, einfach eine positive Blick zu halten, offen zu sein, erlebt jeder von den Christen einfach unsere Bild zu zeigen, um die Möglichkeit zu lassen, dass die uns lernen, also dass die Christen lernen kennenlernen und dass sie dann friedlich miteinander leben.
نقدر نقنعهم بإقامة علاقات طيبة وودية بين بعضنا.
Der Bischof ist ja selber 2015 von Dschihadisten 5 Monate gefangen gehalten worden. Und auf der anderen Seite kommt er aus einer Gemeinschaft, die das Charisma der christlich-islamischen Verbundenheit hat und gerade auch der abrahamitischen Gastfreundschaft. Wie schaut er ganz persönlich auf die Gruppierung im Augenblick, auf diesem Hintergrund, die den Sturz von Assad herbeigeführt haben?
Der Bischof sagt, dass das gerade eine so eine Situation ist, dass er kann trotzdem diese Schmerzen von den Leuten verstehen, weil alles, was die durcherlebt haben durch die letzten 12 Jahre, die mussten auch weg von ihrem Land fliehen, weg von den Familien, von den Heimat. Und deswegen, das ist wichtig für diese Menschen, dass sie jetzt zurückkehren, sozusagen nach Hause. Deswegen, er versteht deren Leid, deren Gefühle und die halten so von keinerlei so Hass die gegenüber, der versteht deren Probleme und im Gegenteil, die beten und hoffen, dass wirklich die Lage sich jetzt verbessert und dass sie deren Träume verwirklichen können, dass nach all diese Jahre und die Tränen, dass diese Träume, nämlich ein Land mit einem brüderlichen Frieden zusammenzuleben.
إنه نقدر نعيش كأخوة بسلام في بلدنا.
Exzellenz, oft genug ist ja nicht nur in Ihrer Region die Religion instrumentalisiert worden für politische Konflikte. Haben Sie die Hoffnung, dass jetzt vielleicht gerade die Religion zu einem Faktor für ein friedlicheres Syrien werden können? Und welche Rolle können die Christen dabei im Allgemeinen und die abrahamitische Gastfreundschaft im Besonderen spielen?
شكرا للسؤال كثير مهم نحن اليوم
Er bedankt sich für diese Frage, vor allem jetzt nach dieser Situation. Die haben trotzdem viele Träume und viele Hoffnung, dass nach diesem plötzlichen Wandel, was gerade passiert ist, dass man viele Möglichkeiten und darauf viel Hoffnung bauen kann, dass die Religion gerade zusammenkommen, zusammenarbeiten, um das Land wieder aufzubauen. Also beide Christentum und Islam sollen, also Christen und Muslime können das Land nach vorne bringen. Dieses Friedensprojekt, was er jetzt darauf hofft, das soll der Mittelpunkt zwischen den Menschen sein, dass alle sich bemühen sollen, sich zu schützen und bewahren von der ganzen Gewalt, was man erlebt hat. Und heute soll man nicht mehr an Kriege denken. Wir dürfen nicht mehr an Kriege denken, weil der Krieg ist immer als Ursache für die Zerstörung von den Menschlichkeiten und von unseren Ländern. Der Krieg ist immer ein großer Verlust. Ein Verlust für alle, nicht nur für die bestimmte Gruppe, sondern für alle, die in dem Land leben. Und so hofft er, dass man ab jetzt eins nur nach Frieden sucht innerhalb des Landes, dass die zusammenleben und zweitens, dass man eine bessere so Connection oder auf Beziehungen aufbaut, auch mit die benachbarten Länder, so dass man vor allem das syrische Volk, so dass die sich jetzt aufholen können und nach vorne kommen können und dass sie sich erholen können. Und somit soll man wirklich alle Konflikte zur Seite lassen und sich auf das Frieden konzentrieren.
Vielen Dank erstmal für diese lange und gute Übersetzung. Daran knüpft meine nächste Frage an. Das eine ist die Versöhnung zwischen den Volksgruppen und Religionen. Jetzt sehen wir gerade die furchtbaren Bilder der Menschen, die aus den Gefängnissen kommen, wo Menschen unfassbares Leid erlitten haben und wo Menschen gestorben sind und ermordet worden sind. Hat er die Zuversicht oder wie können diese Wunden überhaupt heilen? Und liegt nicht neben der Versöhnung zwischen den Volksgruppen auch ja, die Heilung dieser Wunden als Aufgabe vor dem syrischen Volk?
يعني هيدا هو الحقيقة الشيء اللي أنا عم بيشغل بالي أكتر شيء بهالوقت لأنه فعلا
Also, das ist tatsächlich seine große Sorge momentan, weil aufgrund dieses großen Leid, was die Menschen erlebt haben, bestimmt wird einen großen Zorn folgen. Und deswegen, diese nächste Zeit wird keine einfache Zeit sein auf diese Ebene, weil das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Die müssen auf jeden Fall jetzt neben den Menschen stehen und die helfen. Und die haben am meisten damit Erfahrung, weil die ja diese Jahrzehnte, die hatten am meisten zu tun mit Menschen, die in vielen Leid leben. Aber auf die andere Ebene, man muss darauf achten, dass es nicht nur vor Ort was mit den Menschen gemacht wird, sondern auf die internationale Ebene, dass man solidarisch mit den Menschen lebt, dass die auch die europäische Gesellschaft, dass die Vereinigten Nationen dafür fürsorgen, präsent zu sein, dass die diese Mitgefühl und Trost an den leidenden Menschen schenken und dass sie die Gerechtigkeit bringen, weil das ist noch ein wichtiger Punkt, das ist auch, ich weiß nicht, ob man sagt Vorbild, für andere Diktatoren, andere auf der Welt, dass sie nicht denken, alles wird vorbeigehen und keiner denkt daran, sondern für alles, was die machen, werden da Maßnahmen folgen.
Vielen Dank. Wenn man nach einem Weg für einen Frieden sucht, ist dies nicht die Stunde zu sagen, gibt Syrien den Syrern zurück. denn über viele Jahre und schon eigentlich vor dem Bürgerkrieg 2012 ist und in der Kolonialzeit ist Syrien doch oft den Syrern weggenommen worden. Und ist nicht der Weg zum Frieden, dass Syrien den Syrern zurückgegeben wird und dass es auf der anderen Seite aber jetzt solidarische Hilfe für alle Landesteile Syriens gibt beim Wiederaufbau. Und was ist da seine konkrete Erwartung an die deutsche Regierung und auch an die deutsche Kirche?
بالحقيقة نحن بهالأيام بعدنا
Die tatsächliche Sache ist, dass das momentan noch alles sehr jung ist, dass es noch sehr neu ist, dass man nach konkretere Lösungen sucht. Momentan, das ist schwierig zu sagen, was der Land und was die Menschen da alles brauchen. Aber allgemein sieht, dass man, dass die Unterstützung durch Fachwissen benötigen, weil viele Abteilungen sozusagen von der Regierung sind jetzt weg. Und da wird dann nötig, das wieder aufzubauen. Aber weil nur so kann auch Syrien jetzt wieder als zivilisiertes Land wieder aufgebaut werden und ein Land würdig sein, wo die Menschen, die Syrer, in Würde leben können, stolz leben können und zumindest in ein Land leben, was sie sich verdient haben. Weil deren Leid hat schon vor 50 Jahren angefangen und nicht nur seit dem Bürgerkrieg vor 14 Jahren. Und nach 50 Jahren von dieser Leid, das syrische Volk hat das Recht, ein Leben zu leben in Würde und in gute Zivilisation. Das erfordert, wie gesagt, tatsächlich viele Fachkenntnisse, deren helfen könnte, etwas zu schaffen. Und das kann nur mit der internationalen Gemeinschaft und den Lebensstandard der Welt in Einklang gestellt werden. Aber in ganz im Detail, das ist noch viel zu früh zu bestimmen.
المجتمع الدولي يعني يتناسب مع مستوى العالم كيف عايش.
Das ist der dritte Schritt vor dem ersten oder der vierte Schritt vor dem ersten, wie wir im Deutschen sagen. Als jemand, der seit 2018 bei mehreren Besuchen das Land kennenlernen durfte, weiß ich, wie viele wunderbare Menschen dort wohnen und leben, die genau das verdient haben, was der Erzbischof gesagt hat. Und zum Ende dieses Gespräches, das wünsche ich von ganzem Herzen dem syrischen Volk und auch den christlichen Schwestern und Brüdern, dass sie endlich diesen Frieden finden und dass sie aufhören, Opfer der Machtspiele der sogenannten Großen zu werden, die eigentlich ganz klein sind, weil sie nämlich eine Größe suchen, die Menschen klein macht. Und das ist nicht die Größe, nach der wir als Menschen streben wollten. Von daher danke ich von ganzem Herzen dem Erzbischof, dass er sich in dieser schwierigen Situation Zeit für uns genommen hat. Und wir wollen auch seine Botschaft dann ja zu den Menschen hier nach Deutschland bringen und da vielleicht mit der Frage schließen, was er für die nächsten Tage an Hoffnungen und Befürchtungen hat, wie es jetzt weitergehen wird.
Er antwortet, wir hoffen, wie alle Christen, dass jetzt auf den kurz, also die nächsten paar Tage, dass wir die Weihnachten in Frieden erleben können. Und die nächsten Tage, also momentan wird intensiv auch gebetet, dass das Land die nächsten Tage überlebt. Und worauf die auch hoffen und beten, ist, dass die Angriffe von der israelischen Seite zu Ende kommt, weil tatsächlich die letzte Nacht, da wurden 250 Luftangriffe an unterschiedliche Standorte geführt, was zu sehr schwierigen Nacht geführt haben. Die sind sehr, sehr gefährlich, weil die Leute wussten ja nicht, wo angegriffen wird, ob da irgendwo chemische Waffen waren oder andere Sachen im Spiele sind. Und deswegen ist die Aufforderung oder die Bitte an die europäische Gemeinschaft, vielleicht an die Kirche in Deutschland, wenn sie irgendwie ein gutes Wort in die Regierung tun können, dass diese Angriffe aufhören, sodass diese neue Regierung, die jetzt auch in Syrien gebildet wird, dass die überhaupt eine Chance hat, das Land wieder aufzubauen und eine Veränderung zu machen.
Ja, Herr Erzbischof, vielen, vielen Dank nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir wünschen Ihnen ja alle Kraft, allen Segen für alle Menschen in Syrien, für die christlichen Gemeinden und für Sie ganz persönlich.
Das waren sehr beeindruckende Worte vom Erzbischof. Ein sehr eindrückliches Gespräch, Jochen, das hinterlässt etwas.
Ja, das geht mir auch so. Da werde ich sicherlich auch noch, das wird mir in mir so einige Tage noch nachklingen. Und was mich einfach beeindruckt, ist, dass ein Mensch wie er, der ja nun wirklich auch persönlich viel erlitten hat, der auch selber in der Gefangenschaft war, der Freunde verloren hat durch den Krieg und durch dschihadistische Gewalt, auch nochmal im Besonderen. Der Gründer seiner Gemeinschaft ist seit über 10 Jahren verschwunden, weil er entführt worden ist von dschihadistischen Truppen. Und der findet trotzdem den Wunsch und den Aufruf zum Frieden und zur Versöhnung. Und wenn ich mir manche unserer innergesellschaftlichen Konflikte angucke, können wir uns da, glaube ich, nochmal eine Scheibe von abschneiden. Und ich glaube, solche Personen sind es, die eine Hoffnungsperspektive aufzeigen bei allen Unsicherheiten auch.
Dennoch müssen wir jetzt einen Perspektivwechsel vornehmen. Wir haben jetzt einen Journalisten zu Gast.
Genau, das ist Sirhan Hossein, der ein ebenfalls sehr eindrucksvolles Projekt aufgebaut hat im Nordosten Syriens, eine Radiostation, Arta FM, die sehr viele Volksgruppen auch miteinander verbindet durch das Programm und die sich dadurch auszeichnet, dass sie wirklich politisch unabhängig ist in einem in einem Syrien, wo ja sehr eingefordert wird, dass man sich auf irgendeine Seite stellt. Und mit ihm werfen wir einen Blick auf das aktuelle Geschehen und sicherlich noch auch besonders auf die Frage, wie geht es im Augenblick den Kurdinnen und Kurden mit diesem Wechsel in der Herrschaft über Syrien und welchen Blick werfen sie neben der Freude über den Fall von Bashar al-Assad auf die Zukunft, auch gerade in Ihrem Landesteil. Sirhan, wir duzen uns, weil wir uns schon länger kennen, für die Zuhörerinnen und Zuschauer unseres Hosts. Wie hast du ganz persönlich die Entwicklung der letzten Tage erlebt? Also was hat dich in den letzten Tagen besonders bewegt?
Ich befinde mich gerade in Jordanien. Ich habe an einer Konferenz teilgenommen am Toten Meer, circa 40 Minuten entfernt, Autostunden, 40 Minuten mit dem Auto von Amman entfernt. Und wir haben gemerkt, dass was passieren wird. Wir haben geahnt, dass so wie Aleppo gefallen ist, Hama, dass auch Damaskus bald an der Reihe ist. Und in der Tat, wir haben die Nacht fast gar nicht geschlafen. Ich bin immer noch überrascht und teilweise auch betäubt. Ich weiß gar nicht, wie ich, was gerade so los ist, ne? Also 54 Jahre hat diese Herrscherfamilie geherrscht in Syrien, Al-Assad-Familie. Und seit 34 Jahren lebe ich in Deutschland und seitdem warte ich darauf, dass Assad stürzt, dass das Regime nicht mehr da ist und auf einmal ist es weg. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich werde später noch später merken, was los ist. Zurzeit bin ich einfach nur happy, dass dieses Regime nicht mehr das Sagen in Syrien hat.
Die Frage ist ja, wie konnte es zu dieser Entwicklung kommen? Es gibt Leute, die sagen, das ist ein Dominoeffekt. Das hat angefangen mit dem 7. Oktober, mit dem Angriff der Hamas auf Israel und der Reaktion Israels darauf, mit der Schwächung der Hisbollah. Und es gibt andere, die sagen, ein wesentlicher Faktor ist, dass Präsident Erdogan grünes Licht gegeben hat, um Präsident Assad an den Verhandlungstisch zu bekommen, um ihn unter Druck zu setzen. Und dann ist das Ganze in einer Weise außer Kontrolle geraten, die auch Erdogan gar nicht erwartet hat. Stimmt das eine oder das andere? Stimmt beides? Wie ist eine Sicht da auf die Dinge?
Ich denke, dass es alles geplant war. Inzwischen kann ich mir auch vorstellen, dass dass sogar Bashar al-Assad ahnte, was passieren wird und dass er auch Teil des Spiels ist, weil es lief alles sehr schnell und es war einfach zu einfach, ne, dass die Soldaten nicht gekämpft haben, Damaskus. Da waren so viele Waffen, dass man damit 100 Jahre Krieg führen konnte und man hat es nicht getan. Das macht einen so misstrauisch. Wie kann das sein, ne? Ich denke schon, dass dass der Westen, die Türkei, Russland, alle ihre Finger im Spiel haben, sogar das Regime, vielleicht vom Innen, vielleicht Iran, der Iran. Ich weiß es nicht, das war wie ein Kinderspiel.
Das ist ja auch die Erfahrung der letzten Jahre gewesen, eigentlich, dass alle ihre Finger im Spiel hatten, dass alle versucht haben, ihre Karten auszuspielen. Ein bisschen erinnert mich das, was ich da jetzt in Syrien beobachte, an den Fall von Mossul, wo im Grunde genommen 1500 Kämpfer des sogenannten Islamischen Staats 40.000 irakische Soldaten in die Flucht getrieben haben, weil die Armee in einem so schlechten Zustand war. Ist das nicht auch Teil dieser Entwicklung, dass man sagen muss, die syrische Armee war so ausgehöhlt, nur noch mit Wehrpflichtigen, mit schlechtem Sold, dass im Grunde genommen ja dieses heruntergewirtschaftete Land auch eine heruntergewirtschaftete Armee war, die eigentlich gar nicht mehr in der Lage war, sich zu verteidigen, trotz aller Waffen, die es vielleicht gegeben hat.
Das stimmt, dass die syrische Armee nicht mehr praktisch ganz Syrien unter Kontrolle halten konnte. Aber die Hauptstadt, also da wurde gar nicht gekämpft. Also die haben schon ihre Spezialeinheiten, die haben schon loyale Kämpfer, die viel zu verlieren haben und auch viel verloren haben seit dem Sturz von Bashar al-Assad. Und sie haben nicht gekämpft. Deswegen glaube ich schon, dass das eine Art Plan war, eine Falle war für Bashar al-Assad. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass der Iran geschwächt ist, dass die Hezbollah nicht mehr helfen konnte, dass Israel eine sehr gute Arbeit geleistet hat, was die Schwächung des Irans in Syrien anbetrifft. Und ich finde, die syrische Opposition sollte sich bei Israel bedanken dafür, dass der Iran keine Existenz mehr in Syrien hat. Und nur dadurch konnte die Opposition Bashar al-Assad beseitigen. Aber was mich skeptisch macht, ist, dass nicht die Opposition gewonnen hat, sondern Al-Qaida, Hayat Tahrir al-Sham, Jolani, diese Organisation steht auf der Terrorliste. Dass die, wie auch damals in Mosul, Daesh hat Mosul erobert und jetzt hat Al-Qaida, die sind nicht viel anders als Daesh, hat jetzt Syrien in der Hand und konnte Damaskus erobern.
Wie eng ist deiner Einschätzung nach der Draht der HTS zur Türkei. Auch das wird ja diskutiert. Es gibt die einen, die sagen, die SNA ist in der direkten Kontrolle der Türkei und das Verhältnis von HTS zu Türkei ist eher wie von der Hamas zum Iran, also eben nur einer begrenzten Steuerbarkeit. Wie siehst du die Zusammenhänge dort?
Ich glaube schon, dass die Türkei nicht die volle Kontrolle über HTS hat. Die Türkei hat HTS geholfen, in Idlib einen eigenen kleinen Staat aufzubauen. Und die Türkei hat verhindert, dass Russland und das Regime HTS und Idlib angreift. Die Türkei hat schon Einfluss, aber HTS hat einen eigenen Kopf, eine eigene Agenda. HTS hat mit diesen syrischen Gruppierungen, die für die Türkei kämpfen, nichts zu tun. Sie haben eine eigene islamische Agenda und natürlich haben sie Gemeinsames mit der Türkei, aber sie haben auch, denke ich, verschiedene Sachen und die Türkei kann nicht entscheiden, was HTS macht. Sie kann wohl beeinflussen, was HTS machen kann und was nicht.
Du bist ja der Direktor und Gründer eines Radiosenders im Nordosten Syriens, dem kurdischen Teil und auch kurdisch selbstverwalteten Teil Syriens. Ein Radiosender, der sich ja immer auch durch seine politische Unabhängigkeit ausgezeichnet hat. Das war ja auch etwas und ist etwas, was dir, glaube ich, ja, sehr, sehr wichtig ist. Und von daher hast du ja auch, glaube ich, einen wirklich objektiven und nach allen Seiten einen kritischen Blick auf die Entwicklung, die im Moment stattfindet. Erst einmal, wie ist im Augenblick die Stimmung bei den Bewohnern im Nordosten Syriens? Was sind ihre Hoffnungen, was sind ihre Befürchtungen? Und wie siehst du die zukünftige Rolle der Kurden im neuen Syrien?
Also zurzeit herrscht einfach Skepsis und aber auch Angst. Gerade wo wir jetzt das Interview durchführen, wird Kobane angegriffen. Die Stadt Minbij, die unter der Kontrolle von SDF, den syrisch-demokratischen Kräften, war. Da hat die Opposition, die von der Türkei kontrollierten Opposition, die Kontrolle übernommen über Minbij und von dort werden Angriffe betätigt gegen Kobani mit Unterstützung aus der Luft durch türkische Drohnen. Das
Und
heißt,
man muss vielleicht sagen, Sidoran, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Kobani auch deshalb eine besondere Bedeutung hat für die Kurdinnen und Kurden, weil dort die ja, kurdischen Kräfte damals als erstes den IS gestoppt haben, mithilfe der Amerikaner oder der Koalition der Luftwaffe, aber eben am Boden allein von denen. Und von daher, ja, ist das für die Kurden fast ein heiliger Ort, wo das Schlachten ja, beendet wurde und man von dort aus den IS vertrieben hat. Und von daher ist das, glaube ich, ja nochmal von besonderer Bedeutung, dass jetzt dort die Angriffe erfolgen.
auf jeden Fall. Und unter den Kämpfern, die jetzt Kobani angreifen, sind auch viele IS-Kämpfer, damalige IS-Kämpfer, weil das kann man sehen an den Zeichen, die sie an den Ärmeln haben, die schwarze Flagge mit diesem Schriftzug. Und das heißt, der IS und die Türkei, sie wollen sich rächen an Kobani. Kobani, wie du gesagt hast, hat zum ersten Mal in der Geschichte den IS bekämpft und beseitigt und vertrieben aus der Stadt. Und das hat der Türkei damals und bis heute nicht gefallen. Und man will sich an diese Stadt, die ein Symbol ist für die Kurden, rächen. Und deswegen finden diese Kämpfe statt. Und die Menschen in Kobani, ich habe vorhin mit unseren Mitarbeitern telefoniert. Unser Radiosender sendet auch dort, Radio Arta. Sie haben Angst und er hat mir gesagt, alle sitzen auf gepackten Koffern. Es kann alles passieren. Und das Problem ist, dass man nicht weiß, wohin man flieht. Von überall drohen Gefahren und diese Stadt und ihre Bewohner haben es nicht verdient, dass sie allein gelassen werden. dass sie von Islamisten, von Terroristen und von der Türkei aus der Luft unterstützt angegriffen werden.
Welche Rolle werden deiner Einschätzung nach die USA spielen? Die SDF war Partner der Vereinigten Staaten und der Koalition im Kampf gegen den Islamischen Staat. Man hat in den vergangenen Tagen gehört, dass die USA interveniert hat und gesagt hat, westlich des Euphrats greift ihr die Kurden nicht an. Wie entschlossen werden Sie sein, jetzt unter der Administration Biden? Was unter Trump passiert, steht ja noch völlig in den Sternen, oder?
Also es scheint, dass die Amerikaner nichts machen. Ansonsten würden sie der Türkei klar machen, dass sie Kobani nicht angreifen dürfen. Ich meine, dass die Amerikaner immer gesagt haben, wir sind verantwortlich für den östlichen Teil des Flusses Euphrat und nicht für den westlichen Teil. Was im Westen passiert, interessiert uns nicht. Und deswegen haben sie nicht reagiert, als Minbij nochmal erobert worden ist durch die Türkei und ihre syrischen Gruppierungen. Aber Kobani liegt im östlichen Teil des Flusses. Das heißt, und Kobani ist eine Symbolstadt. Die Amerikaner müssten eigentlich der Türkei verbieten, diese Stadt anzugreifen. Das passiert aber nicht. Manchmal glaube ich, dass die Türkei mit SDF umgeht wie der Umgang eines Staates mit einem Sicherheitsunternehmen. Und
Die USA meinst du, geht damit
ja,
so um.
die USA, genau, die USA, die USA, die Vereinigten Staaten behandeln die SDF wie ein Sicherheitsunternehmen und sie sind ihr Partner gegen den IS. Aber wenn sie bedroht werden, wenn sie politische Stabilität haben wollen, da sagen die USA, wir haben damit nichts zu tun und das ist eine Schande, finde ich.
Wir sehen jetzt gerade, Sirwan, auch auf den Fernsehsendern die Bilder von Gefangenen, die aus den Gefängnissen kommen. Wie hast du diese Bilder als Syrer wahrgenommen? Was macht das mit dir? Und wie sollen diese Wunden, selbst wenn es jetzt zu einer friedlichen Koexistenz der verschiedenen Volksgruppen und Religionen kommt, wie sollen diese Wunden jemals heilen? Und wie kann man verhindern, dass sich dort ein verständlicher Zorn bis Hass auch Bahn bricht?
Ja, nicht nur als Syrer, als Mensch haben die Bilder mich richtig verletzt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Menschen dazu fähig sind, sowas mit Menschen zu tun. Man kann das gar nicht beschreiben, wie schlimm die Behandlung war, die Gefangenen dort ausgesetzt waren. Über 3000. Viele sind auch in den letzten Jahren dort umgekommen, gestorben, umgebracht worden. Ich meine, dass das Regime Verbrecherregime war, das wussten wir. Und diese Bilder sind auch ein Beweis dafür, dass es gut ist, dass dieses Regime nicht mehr existiert. Dennoch finde ich, hat das mit den ethnischen und religiösen Gruppen in Syrien nichts zu tun. Das war ein Regime, das keine diese Gruppierungen vertreten hat. Es ist zwar schon so, dass die Assad-Familie zu der alawitischen Gruppe angehört, aber viele Alawiten haben genauso gelitten unter diesem Regime. Viele in den Küstenstädten sind verarmt. Das heißt, man kann den Alawiten keinen Vorwurf machen. Man kann, wir haben in Syrien gemeinsame Probleme und wir müssen nach vorne schauen und versuchen, diese Probleme gemeinsam zu lösen. Anders geht es nicht. Anders haben wir keine Zukunft. Wenn wir eine Zukunft haben wollen in Syrien, dann müssen wir über die Vergangenheit reden und dann müssen wir auch dafür sorgen, dass das nie wieder passiert. Sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, glaube ich, ist das falsche Mittel. Man muss diejenigen, die dafür verantwortlich sind, versuchen, vor Gericht zu stellen und sie zu bestrafen. Das ist die einzige gerechte Lösung.
Vielleicht als abschließende Frage, wo siehst du da die Aufgabe deines Radiosenders Arta FM? Was kann Arta FM in dieser Situation und auf Zukunft hin für Syrien leisten?
Ja, was wir seit der Gründung von Arta 2013 tun, ist, dass wir die Menschen aus verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen zusammenbringen, dass wir gemeinsame Radiosendungen machen in den jeweiligen Sprachen, Kurdisch, Arabisch, Aramäisch, Armenisch und auch in den jeweiligen Dialekten sogar, weil jede Region hat ihren eigenen Dialekt, Aussprachweise. Und du lernst auch Kurdisch, Komanji, du weißt, wie schwierig das ist und auch wie
ja.
unterschiedlich das ist. Genauso wie in Deutschland, wie ein Bayer aus München oder aus Passau ganz anders spricht wie einer aus Hannover oder aus Münster. Und das ist bei den Kunden genauso. Was wir machen, dass der Sender praktisch nicht nur diesen Menschen eine Stimme gibt, sondern auch über ihre Geschichten erzählt und ihnen die Möglichkeit gibt, in Dialog zu treten. Das haben wir in den letzten 11 Jahren gemacht. Zurzeit fokussieren wir unsere Arbeit vor allem auf die Flüchtlinge aus Shahba, aus Tal Rifat. Das sind Kurden aus Afrin, die damals vertrieben worden sind. Und heute sind Zehntausende, ca. über 100.000 sind unterwegs, viele von ihnen im Nordosten Syriens. Und wir wollen versuchen, dass sie an Informationen gelangen, wo sie Hilfe bekommen, was sie brauchen, dass man einfach über ihr Schicksal redet. Für die Zukunft denke ich, dass unsere Arbeit genauso weitergeführt werden muss. Es gibt keinen Weg außer Dialog, außer sie gegenseitiges Anerkennen, Respekt, Toleranz und die Sprache des Gewalts ist keine Lösung. Die haben wir gesehen und wir versuchen für die Communities da zu sein, aus allen Glaubens und Richtungen und auch alle ethnischen Zugehörigkeiten. Und solange wir das machen können, werden wir das machen. Es kann sich jederzeit die Situation ändern. Bisher konnten wir arbeiten, weil in der Region dort Pressefreiheit herrscht, die unsere Arbeit ermöglicht. Und wir hoffen, dass das auch so weiterhin, dass die Selbstverwaltung weiterhin besteht und wir weiterhin unserer Arbeit nachgehen können.
Und wie man euch unterstützen kann und Informationen zu eurem Radiosender werden wir in die Shownotes stellen. Ja, danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Sende dir ganz, ganz herzliche Grüße nach Amman und hoffe, dass wir uns dann bald sehen.
Ja, vielen Dank und alles Gute für deine Arbeit.
Danke.
Ja, auch das sehr beeindruckend. Jochen, was klingt da für dich am meisten noch nach?
Ja, am meisten wirklich, dass die Menschen natürlich und auch gerade so einen Journalisten die Frage umtreibt, was ist eigentlich die Ursache dafür, dass der Widerstand von Bashar al-Assad und seinem Regime so schnell zusammengebrochen ist. Und auch natürlich, dass die Kurdinnen und Kurden neben all der Freude doch einiges auch an Sorgen haben, weil wir eben nicht nur mit der HTS zu tun haben, sondern auch mit anderen Gruppierungen, mit denen die Kurdinnen und Kurden schon länger im Konflikt stehen. Und da wird eben deutlich, neben aller Hoffnungsperspektive, ja, dass der Frieden eben noch nicht gesichert ist, sondern dass das auch ein weiter Weg werden wird, wo es auch darum geht, dass lang anhaltende Konflikte jetzt zugunsten des Gesamtfriedens in Syrien vielleicht auch begraben werden.
Wir wechseln nochmal die Perspektive und schauen jetzt auf zwei humanitäre Helfer, die teilweise noch in Syrien vor Ort sind, teilweise große Erfahrungen aus der Region mitbringen und auch nochmal diese Perspektive oder ihre eigene Perspektive in diese Friedensreiter-Episode mitbringen. Wer erwartet uns gleich?
Fee Baumann, die als humanitäre Helferin im Augenblick in Syrien selber ist, und Dr. Michael Wilk, der seit vielen Jahren dort tätig ist. Eine ganz beeindruckende Persönlichkeit, Arzt, Psychologe und Schmied von Berufsausbildung und ja, jemand, der mit großem Mut seit Jahren auch in Syrien als Notfallmediziner tätig ist, aber auch medizinische Projekte mit aufbaut, der in den heftigsten Kämpfen als Notfallmediziner an sogenannten Stabilization Points gearbeitet hat. Ja, und Fee Baumann als eine Frau, die seit Jahren eben dort humanitäre Hilfe leistet. Und ich glaube, was die beiden uns nochmal geben und gerade auch Fee, ist wirklich ja den Blick auf die einzelnen Menschen, weil das Gesicht des Krieges bildet sich nicht in Zahlen und Statistiken über Gefallene, Verletzte und Geflüchtete ab, sondern was die Menschen wirklich vor Ort bewegt, was ihnen Angst macht, wie ihre Lebensumstände sind. Da bekommt der Krieg sein wahres Gesicht und da wird auch die Notwendigkeit nach Frieden sehr viel einsichtiger. Jetzt begrüße ich ganz herzlich zwei humanitäre Helfer, mit denen wir die Situation in Syrien sozusagen on the ground erläutern wollen. Fee, ganz herzliche Grüße nach Syrien. Du bist im Augenblick dort als humanitäre Helferin vor Ort. Und Michael, du hast jahrelange Erfahrung in Syrien als humanitärer Helfer mit Einsätzen, auch in den ja, schwersten Gefechten, die dort stattgefunden haben, bist dort als Arzt und Notfallmediziner auch unterwegs gewesen, aber hast auch viel humanitäre Hilfe geleistet. Deshalb euch beiden herzlichen Dank, dass ihr mit uns heute die Situation in Syrien betrachten wollt. Fähig ich da vielleicht damit einsteigen, wie du vor Ort im Augenblick die Situation empfindest. Wir kennen uns schon länger, aber ich habe dich selten so beunruhigt erlebt wie in diesen Tagen. Vielleicht kannst du einfach mal schildern, was so die letzten Tage ausgemacht hat und wie die Situation vor Ort ist.
Tatsächlich hat mich bisher sehr wenig so beunruhigt, wie es was hier jetzt gerade passiert. Also es ist einfach die massive Geschwindigkeit oder das Tempo, was hier stündlich sozusagen oder auch minütlich die Situation einfach komplett ändert. Also die HTS, die haben innerhalb einer Woche das Regime gestürzt. Was bestimmt nicht nur schlecht ist. Allerdings ist jetzt halt die Frage, was kommt jetzt und wie gefährlich wird es jetzt? Weil jetzt vor allem die SNA, also die syrisch-nationale Armee, die von der Türkei unterstützt wird, die sind jetzt massiv auf dem Vormarsch. Das sind die, die in Sherba, also die Afrin besetzen und auch jetzt Sherba besetzen. Und teilweise Aleppo. Und die sind einfach so massiv, also haben die Situation genutzt und sind einfach mitmarschiert und haben innerhalb kürzester Zeit jetzt Membic erreicht. Und Membic ist jetzt auch verloren an die SNA. Und diese massive Geschwindigkeit ist einfach beeindruckend und beängstigend. Und klar ist einfach, dass wenn die kurz in NA, also die nationale Armee, wenn die weiterkommen und jetzt eben auch auf Kobane losgehen, dann heißt das für die kurdische Bevölkerung definitiv nichts Gutes. Und da ist auch keine, da gibt es keine Verhandlungsbereitschaft oder irgendwas, was mit der HTS vielleicht noch was anderes gewesen wäre, aber mit der NA wird es das nicht geben. Die handeln auch wie der IS im Prinzip sehr ähnlich. Also zum Beispiel haben wir in Membic eine Klinik verloren und statt das Material vielleicht, das weiter gebraucht werden könnte, statt es da zu lassen und heilen zu lassen, wurde die Klinik einfach komplett zerstört, inklusive dem gesamten Material. Das heißt, da gibt es auch gar keinerlei Verhandlungsbereitschaft. weil wir von uns aus, egal wer irgendein Gebiet kontrolliert, wir hätten weiter gearbeitet, wir hätten weiter medizinische Hilfe geleistet. Aber das ist offenbar wie beim IS, ja, keine Bereitschaft für irgendwelche Verhandlungen. Gleichzeitig.
Was macht das, Fee, mit den Leuten bei dir vor Ort? Wie ist die Stimmung bei denen? Wie erlebst du die Menschen in den letzten Tagen?
Super verängstigt. Also es waren wirklich, eigentlich haben alle nur noch Angst. Und niemand kann die Situation mehr einschätzen. Niemand weiß genau, was jetzt passiert. Ja, und im Prinzip haben eigentlich alle nur noch Angst und wissen aber auch nicht, wohin. Also, weil es gibt einfach keine Orte, wo die Leute hin können. Die ganze Region um Raqqa herum ist massiv gefährdet mittlerweile. Raqqa, Tabqa, wo ja auch viele Geflüchtete aus Sherpa sind, also 120.000 insgesamt etwa. Die Zahlen sind nicht ganz klar, aber etwa 120.000 Geflüchtete, die innerhalb von wenigen Tagen hier angekommen sind. Und in den Gebieten Raqqa, Tabqa, DeZor und auch Membij, ja, ist einfach völlig unklar, was da demnächst passieren wird, weil es auch ganz viele unterschiedliche Milizen gibt, ganz viele unterschiedliche Rebellen. Dann gleichzeitig lädt sich aber auch gerade einfach angestaute Frustration aus den letzten Jahren, weil einfach schon seit Jahren unterversorgt, also die Menschen schon seit Jahren unterversorgt sind, die massive Inflation und so weiter. Und mein Gefühl momentan ist, dass jetzt, also jetzt ist massiv das Risiko da, dass sich jetzt einfach super viel auf den Straßen auslädt an Hass und Frustration und das gerichtet an alle möglichen. Also es müssen nicht mal irgendwie organisierte Milizen sein, sondern das können auch einfach irgendwelche Menschen sein, die in den letzten Jahren so viel gelitten haben, was sich jetzt auslädt und weil es sich jetzt ausladen kann, sozusagen. Und das sehe ich gerade als unheimlich gefährlich an. Also wir waren bis gestern noch in Raqqa und die Stimmung da war super angespannt. Wir haben versucht, die Straße zu vermeiden, wenn es irgendwie ging, weil einfach völlig unklar ist. Also man hört immer wieder Demonstrationen und auch Angriffe, Clans, unterschiedliche Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen auf der Straße, dann immer Straßenblockaden und so weiter. Also Kämpfe sowohl untereinander als auch mit der Asaish und der SDF, immer an verschiedensten Stellen, die sich irgendwie plötzlich aufflammen.
Vielleicht muss man für die Zuhörer erläutern, Fee, dass das die Gebiete sind, die du eben genannt hast, die mehrheitlich eine arabische und nicht eine kurdische Bevölkerung haben und dass daraus auch manche Spannungen erwachsen, richtig?
Genau.
Vielleicht
Genau,
darf
und gleich.
ich. Ja, bitte. Ja, gerne.
Gleichzeitig, Entschuldigung, gibt es ja auch immer noch viele IS-Zellen hier, die natürlich auch die Situation ausnutzen und auch ja, mit Öl ins Feuer gießen. Und dann muss man auch be mit bedenken, dass hier sehr viele IS-Gefangene ja noch sind, also in den Gefängnissen sind. Und da kann man auch befürchten, dass die Gefängnisse auch gestürmt werden und dann eben die ganzen IS-Gefangenen auch freigelassen werden. Also hier passiert gerade einfach alles auf allen möglichen Fronten und auf allen möglichen Ebenen, dass es überhaupt nicht mehr einzuschätzen ist, was hier demnächst passiert. Und deswegen haben die Leute einfach nur noch Angst, weil sie es einfach nicht mehr einschätzen können.
Ja, vielen Dank, Fee, erstmal für diesen ersten Einblick. Michael, die Frage an dich, du verfolgst ja die Vorgänge im Nordosten Syriens auch. Es ergibt sich jetzt von dem, was wir von Fee gehört haben, ja nochmal ein ganz anderes Bild. als das, was im Augenblick in den Medien vermittelt wird. Alle freuen sich über den Sturz Assads und ja, alles sieht nach einer rosigen Zukunft aus. Wie beurteilst du die Lage im Moment? Wo siehst du Chancen und wo siehst du Gefahren?
Ja, erstmal muss ich euch zustimmen. Die Lage ist düster und bedrückend, hat auch eine persönliche Komponente. Ich war ja 2016, war ich in Membic, als das freigeschossen wurde vom IS mit Hilfe der Luftunterstützung von der USA und durch die kurdischen Kämpferinnen und Kämpfer. Und jetzt zu sehen, dass das wieder sozusagen zurückerobert wird von Islamisten, das ist schon bitter, ja. Und das ist, wenn es mir schon so geht, wie geht es den Leuten, die da direkt leben oder dabei waren, ja. Auf der anderen Seite muss man feststellen, das ist eine arabische Stadt. Und Fee hat ja schon auch hingewiesen, auch die Situation in Raqqa ist wahrscheinlich sehr angespannt, weil, und das ist, glaube ich, wichtig für eine Einschätzung, deshalb schicke ich das vorneweg, weil ich glaube, eine besondere Problematik ist, dass die Machtverteilungen sich jetzt geändert haben. Durch den Sturz Assads hat sich etwas verschoben, auch für die arabische Bevölkerung, die vorher die Wahl hatte, sich sozusagen einzugliedern in die multiethnische, in das multiethnische Gesellschaftsmodell von Nordostsyrien, Rojava auf der einen Seite, oder die Wahl hatte, zu kooperieren mit dem Assad-Regime, zumindest in bestimmten Gebieten, wo ihnen die Wahl noch gelassen wurde. Ja. Und jetzt ist das eine Verschiebung sozusagen hin auf der einen Seite bekanntermaßen HTS als, ja, hier wird sie dargestellt, als gemäßigter, ist sie wohl auch, zumindest gibt sie sich kooperativer, etwas weichgespülter. Und auf der anderen Seite natürlich ja die SNA, mit ihrem terroristischen Hardcore-Vorgehen. Jetzt ist die Frage, wie orientieren sich die arabischen Menschen um? Ja, aber ich glaube, das ist die Ursache dafür, dass zum Beispiel auch die Stadt Membic leichter gefallen ist, als man vermutet hatte. Es gab ja zum Beispiel auch einen Wechsel von, ich denke sogar, bewaffneten Einheiten innerhalb von Membic, die übergelaufen sind und kooperiert haben mit den Angriffen der türkischen Proxy-Truppen. Und die Gefahr besteht natürlich, dass es auch in arabischen Städten wie Raqqa oder Deir ez-Zor auch akut ist. Und dann ist natürlich dann auch die Frage, was bedeutet das wieder für das Emporkeimen des IS? Also wir sind momentan konfrontiert mit einer wirklichen, Fee hat es schon gesagt, spricht mir aus der Seele, es kann alles passieren. Wir sind konfrontiert mit einer Situation, die eine richtige Umwälzung bedeuten kann. Und im schlimmsten Fall, und ich will jetzt gar nicht davon reden, dass Raqqa, dass Kobane angegriffen wird oder fällt. Das ist ja Gott sei Dank momentan nur Angriffe durch die Luft. Momentan ist ja die Stadt selbst noch nicht belagert, weil der Euphrat ja gehalten wird, beziehungsweise die Euphrat-Übergänge von den Selbstverteidigungseinheiten. Aber die Frage ist, ist das Gebilde Rojava, wo sich jahrelang bemüht wurde, sozusagen alle Leute mitzunehmen, auch die arabischen Stämme mitzunehmen und zu integrieren oder auch entsprechende Bedeutung zu geben. Ja? Ist das nicht gefährdet dadurch, dass zum Beispiel diese Bevölkerungsgruppe ausschert? Ja? Und die Gefahr sehe ich. Und ich glaube, das steht auch dahinter, hinter den Auseinandersetzungen, die es in Raqqa gibt. Es ist nicht von ungefähr, dass die SDF Truppen zusammengezogen hat, um Unruhen zu verhindern, also vor allem auch, wie gesagt, IS-Schläferzellen daran zu hindern, jetzt da irgendwie einen Overtake zu machen. Aber die große Frage ist halt, wie ist die Mehrheit der Bevölkerung? Und ich war das letzte Jahr in Raqqa zuletzt gewesen. Wenn man allein da hört, dass die, und ist, glaube ich, keine Übertreibung, also mir kommt so vor, als ob die Moscheen da doppelt so laut sind und sehr viel präsenter sind, oder auch die tief verschleierten Frauen auf der Straße Raqqas, das kenne ich ansonsten nur vom Camp Al-Hol, wo also die IS-Mitgliedsfrauen der Familien interniert sind. Ja. Also das ist einfach eine ganz andere Geschichte, wie wenn du zum Beispiel durch Kamischlo läufst oder durch Kobane läufst.
Lasst uns mal versuchen, so schwierig das in der derzeitigen Situation ist, nochmal eine Differenzierung hinzukriegen oder zu gucken, ob es die überhaupt gibt. Fee, stellst du Unterschiede fest im Umgang mit der Zivilbevölkerung, aber auch in der Kooperation mit euch als Hilfsorganisation zwischen den verschiedenen Rebellengruppen? Also SNA hast du eben schon das Beispiel aus Membic benannt. Habt ihr Erfahrung mit der HTS, mit anderen Gruppierungen? Verhalten die sich anders? Ist da Kooperation möglich?
bin, wäre da vorsichtig. Und das ist etwas, was die Zeit zeigen wird, ob sie dann wirklich, also das müssen sie dann wirklich beweisen, dass sie auch wirklich gemäßigt sind. Geschichtlich, soweit ich sie kenne, geschichtlich sozusagen, ist der Unterschied zwischen denen und dem IS zum Beispiel, dass sie immer nur regional gedacht haben. Also, dass sie nicht wie der IS sozusagen den weltweiten Dschihadismus ausrufen wollten, sondern wirklich nur regional gedacht haben und auch andere Bevölkerungsgruppen und Religionen ja, respektieren. Aber mir hat auch die Erfahrung gezeigt, dass ich da doch eher dann auch vorsichtig bin und das dann auch erstmal mir angucken muss, ob es auch wirklich so ist. Ich glaube schon, dass es möglich wäre, mit denen zu verhandeln. Ich glaube auch, dass sie die Idee von einem konföderalen Syrien sozusagen auch unterstützen würden. Zumindest sagen sie das ja auch. Aber ob es dann tatsächlich so ist, das wage ich gerade kaum einschätzen zu können. Ich hoffe es natürlich. Genau, also so wie sie sich momentan präsentieren, würde ich davon ausgehen, dass man mit denen auf jeden Fall verhandeln kann und dass da noch eine Möglichkeit offen wäre im Gegensatz zur SNA.
Okay, vielen Dank. Michael, wie schätzt du die Lage ein?
Es gab ja bereits, also das, was Fee gesagt hat, teile ich zu 100%. Vorsicht ist absolut geboten, aber es gab jetzt zumindest in der jüngsten Zeit, im Verlauf der jüngsten Auseinandersetzungen, ja schon Absprachen mit der HTS. Und zwar am Beispiel der Flucht von Sheba, wo die Leute, die aus Afrin ursprünglich geflohen waren bei der Invasion der Türkei 2018, waren ja im Gebiet Sheba. Und die konnten nach Absprachen auch mit der HTS überhaupt das Gebiet queren. Ja, also das wäre zu sagen, also nicht nur eine spekulative Angelegenheit, sondern eine Erfahrungsangelegenheit. Und da wird, Fee hat es schon gesagt, die Zeit zeigen, ob die HTS diesen Kurs der Kooperation oder des etwas, sagen wir mal, abgemilderten Dschihadismus pflegt. Oder ob sie nach der Machtübernahme, und ich glaube schon, dass gerade die Führungsstrukturen der HTS einen Hegemonialanspruch haben, so treten sie zumindest auf. Sie sind die Speerspitze momentan, militärisch begründet. Die Macht kommt ja bekanntermaßen auch immer wieder aus den Gewehren. Und da ist die Frage, ist dieser Hegemonialanspruch wirklich ein totalitärer, wie sie es vorher ideologisch natürlich drauf hatten? Und wie ist dann der Umgang zum Beispiel mit Frauen? Ja, man sieht zum Beispiel auf den Versammlungen oder auf der Straße massenweise Männer. Du siehst wenig Frauen. Das fiel mir auf bei den Aufnahmen von den Jubelfeiern vor Ort. Und das ist schon etwas, was mir größtes Misstrauen macht. Und das ist halt ein ganz anderer gesellschaftlicher Ansatz, wie wir ihn von Rojava bestrebt kennen. Und das ist schon für mich auch weiter Anlass zur Sorge und für Misstrauen. Es bleibt auf der anderen Seite nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass es einen Unterschied gibt zwischen HTS und der SNA. Denn die Milizen sind terroristisch, sind völlig radikal und völlig enthemmt. Und da ist man natürlich schon über einen graduellen Unterschied und sei es momentan nur ein taktisch-strategischer oder ein situativer. Nicht unbedingt dankbar, so würde ich es nicht bezeichnen, aber man ist froh, dass es überhaupt noch irgendwie einen Ansatz vielleicht gibt. Also ich drück sehr, sehr vorsichtig aus.
Lasst
Gebremstester Optimismus, ja.
uns mal noch mal gemeinsam einen Blick werfen auf die humanitäre Lage vor Ort. Fee, du hast von über 100.000 Geflüchteten, die aus Aleppo sich in Bewegung gesetzt haben, mit im Zusammenhang mit dem Sturz von Assad. Wo sind die Leute im Augenblick untergebracht? Gelingt es, sie adäquat zu versorgen? Und was bräuchte es jetzt eigentlich von Europa aus, um adäquat Hilfe zu leisten? Weil wir haben ja, wenn ich das richtig wahrnehme, ein Problem damit, dass humanitäre Hilfe staatlicher Natur nur sehr begrenzt oder gar nicht in den Nordosten gelangt, wo ihr gerade tätig seid.
Ja, genau. Also die Zahl 120, die ist definitiv nicht bestätigt. Das ist eine vage Vermutung. weil das eins der größten Probleme gerade einfach ist, dass so massiv viele in so kurzer Zeit angekommen sind, dass es überhaupt keine Zeit für niemanden gab, auf irgendeine Art von Vorbereitung. Und das ist auch ein Problem damit, also damit geht auch das Problem einher, dass einfach das nicht wirklich klar ist, wie viele Leute hier eigentlich jetzt gerade sind oder angekommen sind. Und auch, es befinden sich auch immer noch welche auf der Flucht. Und auch noch mal kurz zur Erinnerung, in Sheikh Massoud und Ashrafieh sind auch immer noch Leute, die jetzt gerade zumindest erstmal nicht rauskommen. Da sind auch religiöse Minderheiten, einige, die auch in die Viertel geflohen sind, um Schutz zu suchen. Das sind kurdisch gehaltene Stadtteile. Und da sind
Aleppo,
relativ viele in Aleppo, genau. Da sind relativ viele andere religiöse Minderheiten auch hingeflogen, also zum Beispiel auch viele Jesidinnen, weil sie sich da sicherer gefühlt haben. Die sind jetzt aber, die hängen da jetzt fest. Die kommen da auch erstmal nicht so schnell weg wahrscheinlich. Dann hier vor Ort, also es gab eigentlich die Idee, dass es wurden zwei Zentren eingerichtet, wo die Leute als erster Anlaufpunkt, wo die Leute hinkommen sollten. Das war in Tabqa das Stadion und in Raqqa das Stadion. Tabqa, wir waren am ersten Abend in Tabqa, als die Leute da angekommen sind, ist völlig überrannt geworden. Also ist völlig überrannt. Es war einfach nichts mehr möglich da. Es gab kilometerlange Staus. Die Leute waren schon seit Stunden, teilweise Tagen auf der Straße unterwegs, immer in der bitteren Kälte und einfach, also völlig fertig, nervlich als auch körperlich natürlich. Sehr viele Kinder, Schwangere, alte Menschen. Und die Situation in Tabqa war einfach, alle waren einfach nur völlig überfordert. Es gab viel zu wenig, also es gab eigentlich gar nichts. Wir haben es irgendwann, haben wir es geschafft, überhaupt mal durchzukommen zum Stadion und konnten dann so ein paar Zelte anbieten zumindest, damit ein paar Leute, ein paar Familien hatten dann zumindest ein Dach über den Kopf für die Nacht. Und wir haben auch unsere mobile Klinik, konnten wir auch direkt dahin fahren. Aber insgesamt war es einfach unerträglich, die ganze Situation. Einfach auch die bittere Kälte. Es gab keine oder es gibt immer noch nicht genug Decken oder irgendwelche Winterklamotten. Die Leute mussten fliehen, ohne irgendwas groß einpacken zu können. Also die Freunde mussten teilweise von der Arbeit direkt ins Auto springen und haben das, was sie an sich bei sich tragen, sozusagen dabei. Die Leute sind da reihenweise zusammengebrochen, nervlich und auch körperlich viel zu geschwächt. Und dann ging die Verteilung auch einfach, weil es mittlerweile sind, glaube ich, alle Schulen in Raqqa und in Tabqa und in der gesamten Umgebung sind mittlerweile besetzt und gefüllt mit Geflüchteten. Und
Taucht der
trotzdem ging
UNHCR
die
irgendwo auf?
Verteilung ging, bitte?
Taucht der UNHCR irgendwo auf? Also gibt es
Der
internationale
UNHCR ist da, ich habe ihn gesehen. Aber das, was sie sozusagen anbieten und gegen das, was gebraucht wird, ist nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist zumindest momentan die Situation. Das Problem ist so ein bisschen, alle mussten sich, also alle hatten keine Zeit, sich irgendwie vorzubereiten. Das gilt auch für UN-Organisationen. Und gleichzeitig ist ein großes, ganz großes Problem ist, dass jetzt die Versorgungswege, die waren vorher ja aus Damaskus und die UN hatte ja auch vorher den Deal mit Damaskus sozusagen, die waren ja respektiert von Assad und die ganzen Versorgungswege liefen über Damaskus, die sind jetzt blockiert, die sind jetzt erstmal tot. Das heißt, auch UN-Organisationen haben momentan keine großen Möglichkeiten für Nachschub zu sorgen hier. Weshalb auch alles viel zu lange dauert und viel zu schleppend geht. Auch unsere Versorgungswege sind blockiert. Wir haben kaum noch Medizin, also viel zu wenig. Sehr bald sind wir aufgebraucht. Auch alle anderen Organisationen inklusive der WHO. Und die ganze, dann kommt dazu, dass natürlich ist es gerade in der Zeit, wo alle Ressourcen sozusagen, es ist auch Ende des Jahres, das heißt, alle Ressourcen sind mehr oder weniger auch aufgebraucht von allen NGOs. Jetzt ist es also nochmal massiv, noch viel wichtiger, dass alle gut miteinander koordinieren und eben nicht dupliziert wird. Also wenn die eine NGO Essen zur Schule bringt, dass die andere NGO nicht am selben Tag auch Essen zur gleichen Schule bringt, sondern eben zu einer anderen Schule. Also diese Koordinierung ist jetzt gerade richtig wichtig, massiv wichtig. Und das verlangsamt aber auch auf der anderen Seite. Und dazu kommt einfach, dass es einfach super chaotisch ist, aus guten Gründen, weil einfach auch unklar ist, wie viele Geflüchtete sind genau wo und wie erreichen wir die. Und bis dieser ganze Informationsfluss auch alle erreicht hat und so weiter, hat sich die Situation aber schon wieder so doll geändert, weil alle ständig in Bewegung sind. Also die Familien versuchen dann auch andere Unterkünfte zu bekommen und so weiter. Das heißt, die ganze Zeit bewegt sich alles und verschiebt sich alles. Und wenn man dann mal soweit ist, dass man Informationen hat, dann hat sich schon wieder das ganze Bild verändert. Das heißt, diese ganze Koordinierung und auch die Ressourcen, die da sind, ist es einfach zu wenig und zu langsam. Und die Leute hungern und frieren. Und es gibt nicht genug medizinische Versorgung. Anderes ganz großes, massives Problem in allen Unterkünften. Also in den Stadien und in den Unterkünften ist WASH, also Water Sanitation Hygiene, weil es gibt nicht genug Wasser, es gibt nicht genug Duschen und Toiletten und so weiter. Das heißt, die Hygienesituation ist gerade massiv, also sieht einfach schlimm aus. Und es verbreiten sich jetzt fängt es an, dass sich erste Krankheiten schon verbreiten in unterschiedlichsten Unterkünften. Und in Tabqa zum Beispiel, das Stadion ist mittlerweile einfach zu einem de facto ein Camp geworden. Und auch da vor allem ist die Hygienesituation mies, mehr als mies. Also weil es gibt nicht genug Toiletten, es gibt keine Waschmöglichkeiten, es gibt kaum Trinkwasserversorgung. Und da kann man jetzt davon ausgehen, dass sich jetzt sehr schnell Krankheiten verbreiten werden. Plus zusätzlich wird es wahrscheinlich innerhalb der nächsten 2 Wochen anfangen zu regnen. Und dann wird es noch mal, dann wird das Ganze noch schlimmer. Genau. Und zusätzlich kommt natürlich auch dazu, dass natürlich auch alle Angst haben. Also man muss auch bedenken, dass alle Leute, die hierher jetzt geflüchtet sind, die sind mindestens 3-mal geflohen in den letzten Jahren. Die kommen alle aus Afrin, ursprünglich sind aus Afrin nach Sherpa geflohen. Dann gab es das Erdbeben letztes Jahr in Aleppo und in den westlichen Gebieten, weshalb da wieder viele in den Camps unterkommen mussten. Und jetzt das. Also mindestens 3-mal geflohen, alle, die jetzt hier sind. Und dann fangen die Angriffe jetzt auch hier an. Und Tabqa ist, wie gesagt, auch gerade gefährdet, auch überrannt zu werden.
Okay. Ja, das gibt uns einen wirklich bedrückenden, aber, glaube ich, guten Eindruck. Und es ist gut, das mal so konkret von vor Ort zu hören. Michael, an dich die Frage. Früher war die Argumentation, dass nur die offizielle Regierung und auch das offizielle Landesrote Kreuz oder Roter Halbmond ein Ansprechpartner für staatliche Hilfe von Seiten der Bundesrepublik sein kann. Wäre nicht mit der Veränderung der Situation in Syrien jetzt die Möglichkeit, genau dieses Hilfsembargo für bestimmte Zonen Syriens aufzuheben und wirklich alle Teile Syriens auch mit humanitärer Hilfe zu versorgen.
Theoretisch ja. Praktisch ist es schwierig. Die Fee hat ja schon gesagt, auch die, nicht nur die Bundesrepublik, hat ja diesen Offizialweg immer apostuliert, ja. Also du hast ja selber gefragt, UNHCR. Wir hatten ja damals, als Afrin gestürmt wurde, und wir waren ja damals vor Ort ein Stück weit, also ich war ja direkt in Sheba, da kamen ja auch Tausende von Menschen entgegen, und das UNHCR kam halt eben nur über Damaskus, hat immer nur mit Damaskus kooperiert. Also das ist nicht nur eine Problematik der Bundesregierung. Wobei natürlich bei der Bundesregierung dazu kommt, dass es eben nicht nur diese Marge gibt der nationalen Andockung mit der Offizialregierung, die sich ja jetzt erledigt hat, weil unklar, sondern natürlich die altbekannte Rücksichtnahme auf den Autokraten Erdogan mit seinem Regime. Und das dürfte die Haupthemmschwelle sein, ja. Denn ich glaube, diese nationale vorgeschriebene Kooperation, die gibt es an anderen Brennpunkten oder an anderen humanitären Desasterorten, gibt es da auch Problematiken, und man schafft es, Hilfe hinzubringen. In Rojava war es schon immer die Hemmung, sich mit Erdogan über Kreuz zu bewegen, ja. Und das ist natürlich eine weiter bestehende Problematik. Also das heißt, es gibt natürlich eine Unterstützung von NGOs zu NGOs, ja, also die Fee könnte es besser erklären, die gibt es, aber die reichen natürlich bei weitem nicht aus.
Mit Blick auf die etwas begrenzte Zeit, die wir auch selbst in unserem Podcast-Format haben, will ich mit der Frage schließen. Fee Michael, gibt es in der derzeitigen Situation irgendetwas, was euch optimistisch in die Zukunft Syriens blicken lässt? Oder sagt ihr einfach, die Lage können wir uns nicht schönreden und die ist so desaströs, dass die Befürchtungen die Hoffnung bei weitem übersteigen? Fee.
Ich finde es gerade schwierig. Also, weil ich sehe natürlich auch gerade einfach sehr viel Desaströses. Deswegen finde ich es gerade relativ schwierig, um ehrlich zu sein. Es ist ein total absurdes Gefühl. Also, als wir die Nachricht bekommen haben oder als ich gesehen habe, dass Assad gestürzt wurde, war es ein Gefühl von auch Freude und gleichzeitig Angst vor dem, was jetzt kommt. Und ich glaube, das hält sich irgendwie auch die ganze Zeit mit dem Vormarsch der SNA, wird die Hoffnung getrübt. Und wenn jetzt nicht sehr bald interveniert wird von Europa aus oder von anderen westlichen Ländern, dann habe ich hier keine, dann sehe ich hier keine Hoffnung mehr, muss ich ganz
Was
ehrlich
heißt das,
sagen.
was heißt das Fee für dich persönlich im Augenblick, für deine persönliche Sicherheit, für deine Situation? Wie schätzt du das ein?
Also ich glaube, die Strukturen sind immer noch vorhanden, dass ich persönlich hier als Deutsche schnell genug immer noch rauskomme. Wenn es sein muss. Das heißt aber, dass für meine ganzen Kolleginnen und Freunde hier vor Ort, die können eben nicht so schnell raus. Und das hält mich auch gerade hier am stärksten. Genau. Und ich habe, also es gibt schon immer noch auch irgendwie so ein bisschen Hoffnung, wenn ich mir die Leute auch angucke, wenn ich mit Leuten spreche. Irgendwie kommt dann auch immer doch wieder noch ein bisschen Hoffnung auf. Aber wenn ich mir die weltpolitische Lage momentan angucke, dann trübt die Hoffnung wieder. Also genau, es ist wirklich ein massives Hin und Her, und es wechselt quasi stündlich. Also es ist wirklich schwer für mich zu beantworten. Aber ich will, dass es hier weitergeht, und ich will vor allem, dass es den Menschen, dass sie das überleben, erstens, in erster Linie.
Ja,
Und
vielen Dank. Vielen Dank, Fee. Ja, und auch ja, einfach hohen Respekt vor dem Einsatz, den du ja nicht erst jetzt, sondern seit Jahren dort auch vor Ort bringst, unter Einsatz aller Kräfte. Vielen, vielen Dank. Michael, vielleicht von deiner Seite zwei, drei schließende Sätze zu dieser Frage. Gibt es irgendwas, was dir Hoffnung macht?
Ich sehe das eigentlich genauso düster momentan. Also ich meine, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das der Versuch, dieses Selbstbestimmungsgesellschaftsmodell mit Gleichberechtigung der Geschlechter, um nur einen Faktor zu nennen oder ein Detail zu nennen, wäre es natürlich wert, dass er überlebt. Ja, und ich hoffe es von Herzen auch einfach von den Menschen und den Freunden, die man kennt und da hat. Auch meine nächste Reise war eigentlich geplant, jetzt wird auch weiter geplant. Ja, aber es ist schon eine Katastrophe, dass im Grunde genommen immer, wenn du glaubst, man könnte wieder ein Stück Stabilisierung da reinbringen, was weiß ich, sagen wir mal, eine neue Klinik in Betrieb nehmen. Nehmen wir mal das Krebszentrum von Herrn Wasser, ja, nimmt den Betrieb auf, das Brustkrebscenter. Dann wird im nächsten Moment passiert etwas, was das alles wieder zunichte macht, gefährdet und umwirft, ja, oder einfach zerstört, ja. Und wir haben halt unheimlich viele Variablen, die unklar sind, wie die laufen. Es ist völlig unklar, was macht Trump, ja, was machen die Amerikaner vor Ort, werden die überhaupt noch da bleiben, welchen Einfluss würde das haben, wenn die abgezogen werden. Also ich bin nicht optimistisch. Ich habe momentan wirklich einen ganz düsteren Blick auf die Sache. Es bleibt die Hoffnung. Ja, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ja. Und natürlich geben wir nicht auf. Also jetzt
Ja.
aufzuhören ist keine Option. Ja.
Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für euer, ja, für das Gespräch und für das, was ihr, glaube ich, den Menschen dann hier auch in Deutschland nochmal transparent gemacht habt, was sich eben jenseits der optimistischen Bilder aus Damaskus abspielt. Ich glaube, dass es einfach notwendig ist, dass die Leute sehen, dass es mehr gibt als Syrien und dass wir alle hoffen, dass sich das Land in eine bessere Richtung bewegt und die Leute wirklich ihr Land wieder aufbauen und gestalten können. Aber Scheuklappen helfen nur denen, die eigentlich genau das Gegenteil vorhaben, nämlich ihr Machtspiel weiter fortzusetzen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir heute hier die Schattenseiten beleuchtet haben. Und die Schwierigkeiten, die vielleicht im Augenblick auch in der deutschen Politik und in der deutschen Öffentlichkeit zu wenig gesehen werden. Danke euch dafür.
Auch das waren wieder sehr nahegehende, eindrückliche Schilderungen, die wir da erlebt haben. Gerade auch in dem, ich meine, man hätte ja fast meinen können, wir hätten es von der Regie her so vorgeplant, waren wir aber nicht. Diese düstere Stimmung, die auch aus den Videos herausgesprochen hat, und auch wirklich eine sorgenvolle, reflektierte Darstellung. Jochen, du kennst die beiden viel länger. Wie schätzt du ein, wie geht es denen persönlich auch mit der Situation über das hinaus, was sie jetzt auch gesagt haben?
Also was mir wirklich nachgeht, Marcel, ist, ich kenne Fee Baumann schon seit vielen, vielen Jahren und habe sie in ganz, ganz schwierigen Situationen auch in Syrien erlebt, auch als ich selber dort war. Und ich habe sie noch nie so besorgt und verunsichert erlebt. Und das zeigt wirklich, wie fragil die Situation dort im Augenblick ist. Eine kleine Ergänzung zum Interview. Ich habe jetzt im Nachgang noch die Nachricht bekommen, dass übrigens das Militärlager in Kamischlo nicht von Israel bombardiert worden ist, sondern von der Türkei. Also auch daran merkt man, die Dinge verändern sich von einer Minute auf die andere. Und das Ausmaß der Verunsicherung ist wirklich so groß. Und das bildet sich an ihr ab. Und das natürlich, was sie von den Leuten erzählt, die jetzt zum dritten Mal fliehen müssen, aus Afrin nach Schechbahn, von Schechbahn nach jetzt nach Raqqa oder Taltamir. Ja, das ist einfach herzzerreißend. Also ja, da weiß man, welch furchtbares Verbrechen jeder Krieg ist.
In der Tat. Trotzdem versuchen wir dieser Emotionalität nun zum Ende der Folge etwas Sachlichkeit auch nochmal entgegenzustellen. Und du hast ihn vorhin den Godfather genannt. Also mehr Lob aus deinem Mund geht ja nun mal gar nicht. Also den absoluten Experten für Fragen des Mittleren und Nahen Ostens, Professor Dr. Udo Steinbach. Jochen, wo hast du den denn ausgegraben?
Ja, also da bin ich auch wirklich ein bisschen stolz drauf. Wir kennen uns aus meiner Arbeit im Institut für Theologie und Frieden. Und das, was ich an ihm schätze, ist, dass er ja ein wandelndes Lexikon nicht nur der Geschichte dieser Region ist und seiner politischen Entwicklung, sondern auch einen sehr differenzierten Blick auf die aktuelle Situation hat, aber auch Zukunftsperspektiven aufweisen kann. Und ich glaube, dass es sehr, sehr gut ist, so jemanden am Ende ja dieser auch emotionalen Berg- und Talfahrt dieser Podcast-Folge zu haben, um uns eine gute differenzierte Einschätzung zu geben, aber auch um eine gewisse Hoffnungsperspektive aufzuzeigen.
Und eine besondere Qualifikation von ihm hast du jetzt gar nicht erwähnt. Wir haben im Vorgespräch erfahren, dass er vor 10 Jahren auch schon mal Gast im Ludwig-Windthorst-Haus gewesen ist. Von daher vor meiner Zeit, aber es spricht auch nochmal zusätzlich für ihn.
Du, jeder hat dunkle Flecken in seiner Biografie.
Du, ich komme dir da gleich mal hin. Aber wir wollen uns jetzt mal ein Bild von ihm machen und von eurem Gespräch.
Ja, Herr Professor Steinbach, herzlich willkommen zu unserem Podcast Friedensreiter. Wir wollen die aktuelle Situation in Syrien besprechen und mit Ihnen einordnen. Und wenn ich mit einer etwas unwissenschaftlichen Frage beginnen darf, was ist in Bezug auf Syrien Ihr Bauchgefühl? Handelt es sich bei dem Sturz von Assad und seiner Dynastie um eine historische Stunde und eine historische Chance für das syrische Volk? Oder ist es wieder nur eine Bewegung in einer Reihe von tragischen Ereignissen, die zu nichts Gutem führt?
Also für mich ist es eine historische Stunde. Ich habe immer gesagt, dass es mit Assad keine Zukunft in Syrien gibt. Jetzt ist Assad weg und jetzt gibt es eine Zukunft. Wie die aussehen wird, das werden wir erfahren. Aber insofern ist es für mich eine Zäsur, der ich auch erst einmal mit Optimismus begegne und nicht gleich mit dem Pessimismus, der sich schon wieder breit macht. Oder mit Perspektiven, ob wir die Flüchtlinge dahin abschieben können oder nicht. Ich sehe, was geschehen ist und bin erst einmal in gewisser Weise optimistisch, dass das, was ich befürchtet habe, nicht eingetreten ist. Assad ist weg.
Hätten Sie das vor 4 Wochen für möglich gehalten?
Vor 4 Wochen nicht, aber ich habe es nie ausgeschlossen. Ich denke, jetzt im Nachhinein zeigt sich eben das, was man doch in den letzten 6 Monaten spüren konnte. Das Regime war von innen erodiert, es war schwach geworden. Im Süden haben Demonstrationen stattgefunden, in den drusischen Gebieten, die konnten nicht mehr niedergeschlagen werden. Die Kurden gingen ihren eigenen Weg. Und damit wird eigentlich ziemlich klar, irgendwann würde das Ende des Assad-Regimes herbeikommen.
Es gibt ja verschiedene Theorien, wie es jetzt so weit kommen konnte. Da gibt es diejenigen, die die Domino-Theorie aufstellen, beginnend mit dem ersten Stein, der am 7. Oktober mit dem Überfall der Hamas auf Israel und der Reaktion Israels darauf beginnt und über die Schwächung der Hisbollah dann bis zum Sturz des Regimes geht. Andere sagen, die Präsident Erdogan hat das grüne Licht gegeben, um Assad an den Verhandlungstisch zu bringen und ist selber überrascht worden von dem Ausmaß des Vormarsches und hat die Dinge nicht mehr unter Kontrolle. Wie denken Sie über mögliche Ursachen oder haben beide irgendwie recht?
Irgendwie haben Sie beide recht, denn ohne diese Veränderung seit dem 7. Oktober wäre das nicht geschehen. Die Hisbollah war geschwächt, Iran war geschwächt und damit waren zwei Säulen eigentlich des Machterhalts von Bashar al-Assad weggebrochen. Die Haltung der Türkei war immer widersprüchlich. Auf der einen Seite zeigte sich ja eine gewisse Tendenz der Annäherung von Erdogan an Bashar. Man sprach schon wieder über einen Besuch von ihm in Damaskus. Auf der anderen Seite, ja, jetzt sehen wir, was das eigentliche türkische Interesse war. Das türkische Interesse war, dass möglichst viele Syrer aus der Türkei wieder nach Syrien zurückkehren. Und an einem bestimmten Punkt schien ihm das die bessere Variante zu sein, als einen Ausgleich mit Bashar al-Assad herbeizuführen.
Ihr letztes Werk trägt ja den Titel Tradition und Erneuerung im Nahen Osten. Mir hat persönlich dieses Werk ganz viele Reformbewegungen vor Augen geführt, die ich so gar nicht kannte in der Geschichte des Nahen Ostens. Gleichzeitig hatte ich zwischendurch beim Lesen dieses Buches den Eindruck, dass diese Reformprojekte häufig auch Eliteprojekte einer gewissen Minderheit waren und sich in der Breite der Bevölkerung nicht durchgesetzt haben. Wie sehen Sie in diesem Ringen von Tradition und Reform die Situation und das Potenzial in Syrien? Und wenn man jetzt sieht, dass die HTS dafür ist, auf dem Vormarsch, wird jetzt nach der säkularen Baas-Partei-Periode, die dann irgendwann ja nicht mehr eine Baas-Partei, sondern eine Assad-Ideologie war, wird jetzt nach der säkularen Phase die religiöse, traditionalistische Phase wiederkommen.
Also in Syrien wird es keine traditionalistische Phase geben. Richtig ist, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als die arabische Welt sozusagen in eine neue Ära eintrat, die mit der Revolution in Ägypten 1952 begann, dass da tatsächlich Revolutionen von oben stattgefunden haben. Ich war Militärs vor allen Dingen, haben diese Revolutionen geführt, insbesondere in Syrien, aber auch in Ägypten. Die Entwicklungen seit 2011 haben gezeigt, dass wenn Wandel erfolgt, der von unten kommen wird. Das können wir an einzelnen Ländern ganz besonders gut erkennen, vielleicht ganz besonders gut an Iran, wo tatsächlich die laufenden oder die anhaltenden Aufstände, insbesondere die von Frauen ausgehend, das Regime wirklich in eine Bredouille gebracht haben. Wir haben die arabische Welt erlebt seit 2011. Die Ansätze wurden niedergeschlagen aus ganz unterschiedlichen Gründen. In Tunesien ist es 2022 dann wieder sozusagen in die Hose gegangen. Aber was der Aufstand in Syrien jetzt zeigt, ist eben, dass die Gesellschaft aktiv ist, dass sie schlagkräftig ist, dass sie sich organisieren kann und dass früher oder später diese alten Strukturen, das alte Verhältnis von Staat, von Zentralismus zur Gesellschaft sich verändern wird. Wenn wir jetzt an die Hayat denken, an die islamistische Organisation, dann wollen wir erstmal abwarten, was daraus kommt. Wann wird man denn zu einer islamistischen Organisation? Wann greift man denn zum Terror, wenn die Situation sozusagen ausweglos erscheint? Und das war ja der Fall. Nachdem der Westen versagt hatte in Syrien im Jahre 2013, 2014, damals hätte man durch eine kluge Intervention und die Unterstützung der Freien Syrischen Armee erhebliche Veränderungen herbeiführen können. Als Obama die nicht sanktionierte, als das Regime in Damaskus die rote Linie überschritt, da war sozusagen die Frage, ja, wer wird es denn dann machen? Und da hat sich einmal mehr gezeigt, was sich ja zuvor schon in der islamischen Revolution in Iran gezeigt hatte, dass der Islam ein Faktor von enormer Mobilisierungskraft ist. Etwas, was sich dann später in Afghanistan wiederholt hat. Aber die Ordnungen, die am Ende herausgekommen sind, sind sehr unterschiedlich. Die Taliban-Ordnung ist anders als die Ordnung der Islamischen Republik Iran. Und wir werden jetzt mal abwarten, was in Syrien herauskommt. Eine islamistische, eine radikal-islamische Organisation benutzt zunächst einmal die Religion, um schlagkräftige Truppen zu mobilisieren, was danach herauskommen wird, wie man sich dann verhalten wird, wenn die Macht erreicht ist. Das werden wir am Beispiel Syriens erleben.
Haben Sie denn den Eindruck, dass es der HTS gelingen wird, die ja sehr unterschiedlichen Rebellengruppen, die man jetzt ja in gewisser Weise koordiniert hat, die auch weiter zusammenzuhalten oder drohen libysche Verhältnisse?
Ja, die Stimmen in den letzten 72 Stunden diesbezüglich sind eher skeptisch. Ich möchte diese Skepsis, das habe ich eingangs schon gesagt, nicht teilen zum gegenwärtigen Augenblick. Ich sehe, welche Kräfte am Werke sind, aber ich möchte erst einmal nach vorne schauen und sehen, dass hier etwas Historisches geschehen ist und dass man daraus vielleicht auch etwas historisch Neues machen kann. Und so würde ich schon einmal sagen, wenn das Regime, die das neue Regime die Chancen wahrnimmt, dann besteht in der Tat die Chance, dass ein neues Syrien entsteht. Und dann könnte sogar Syrien und die neue Ordnung, die entsteht, eine gewisse Vorbildfunktion haben für andere Gesellschaften und andere arabische Staaten. Einmal im Sinne der Toleranz, im Sinne der Demokratie, im Sinne des Respekts der Menschenrechte, der Minderheitenrechte und so weiter. Dann aber ganz besonders auch im Sinne der Staatsordnung, der zentralistische, von einem Zentrum aus verwaltete arabische Staat, wie das in Damaskus der Fall war, wie in Syrien der Fall war, wie das im Irak der Fall war, der trägt nicht mehr. Und was die Zukunft bringt, sind eben politische Ordnungen, die Andersgläubigen und anderen Minderheiten politische Rechte geben. Das heißt, ein dezentrales Modell muss organisiert werden. Und wenn das gelingt, dann haben wir die Kurden im Boot, dann haben wir die Drusen im Boot, dann haben wir die verschiedenen anderen im Boot, dann haben wir die Aleviten im Boot. Und alle können zusammenleben in einem Staat, aber eben recht dezentral und nicht mehr mit einer arabisch-zentralistischen Haltung und Zwang.
Ist das nicht auch die Stunde, in der man sagen muss, gibt Syrien den Syrern zurück? Und dann daran angeschlossen die Frage, die gar nicht zu skeptisch klingen soll, aber mich schon auch bewegt, werden die Staaten, die sich bisher, wenn man es positiv sagen würde, engagiert haben, oder wenn man es negativ sagen würde, die ihren Machtbereich versucht haben zu sichern, werden die Syrien diesen Weg gehen lassen?
Ja, aber das ist natürlich eine wirklich auch eine zentrale Frage. Nach dem, was ich gerade gesagt habe von Ihnen, richtet diese Frage sich an die Umwelt, an die politische Umgebung. Und die ist sehr, sehr wichtig. Das würde im Falle Syriens einmal bedeuten, um mal sozusagen den ganz großen Bogen zu schlagen, dass sich Russland raushalten wird. Aber ich glaube, die Rolle Russlands in Syrien ist ausgespielt. Viel wichtiger noch mit Blick auf die Zukunft ist dann die Frage, was macht Iran? Und hier wird vieles davon abhängen, ob es gelingt, sich vom Inneren zu stabilisieren, dann kann dieses Regime auch sozusagen den iranischen Faktor wieder loswerden. Iran hat sich über die Jahrzehnte aufgedrängt, ist verhasst im Lande bei vielen Syrern. Viele Immobilien sind von Iranern besetzt worden und so weiter. Also hier herrscht eine ausgesprochen anti-iranische Stimmung, die sich übertragen könnte, wenn das Land sich im Inneren konsolidiert. Dann haben wir andere Mächte noch. Wir haben Israel, eine natürlich sehr aktuelle Frage. Das, was die Israelis tun im Augenblick, ist absolut kontraproduktiv und kaum noch zu verstehen. Zu einem Zeitpunkt, da sich ein neues Regime von innen heraus stabilisieren soll, zerstört Israel mit seinen Angriffen schon von Anfang an die Legitimation eines neuen Regimes. Und dann haben wir natürlich die Türken auch, die noch immer an der Nordgrenze in der kurdischen Region tätig sind. Und auch da wird man sehen müssen, wie weit Herr Erdogan geht, ob er seine weitreichenden Pläne in der kurdischen Region zurückzieht oder ob er sie weiter verfolgt. Also da haben Sie völlig recht. Wir haben es hier mit zwei großen Fragezeichen zu tun, einem inneren und einem äußeren.
Kann sich möglicherweise mit Blick auf den Iran, der ja seine sogenannte Achse des Widerstands in der Region eben auch in den letzten Jahren aufgebaut hat, kann sich vielleicht auf dem gleichen Weg eine Dynamik ergeben, die nicht nur in Syrien stehen bleibt, sondern auch sich im Libanon, in dem Irak fortsetzt. Auch im Irak hat es ja immer schon Kräfte gegeben, die konnten sich aber nicht durchsetzen, die gegen die Einmischung des Irans gearbeitet haben. Also ich denke an Al-Sistani und andere, dass sie versucht haben, den Iran zurückzudrängen. Kann da der Iran als Regionalmacht jetzt Schaden nehmen?
Ja, kann er. Iran muss seine Rolle in der Region neu überdenken. Die Hezbollah können Sie fast vergessen nach dem, was jetzt eingetreten ist. Die Hezbollah wird sich heute und morgen nicht auflösen. Aber die Nabelschnur, die die Hezbollah mit Iran verbunden hat, die ist erst einmal gekappt. Von den Animositäten in Syrien, dem Iran und den Iranern gegenüber habe ich schon gesprochen. Und Sie haben völlig recht in dem Sinne, dass jetzt, nachdem Ihnen Syrien weggebrochen ist, der Libanon möglicherweise weggebrochen ist, Sie natürlich große Anstrengungen machen werden, im Irak sich weiter zu konsolidieren. Sie haben dort Ihre Milizen, Sie bestimmen die politische Szene in Bagdad. Und jetzt werden wir sehen, ob es den Irakern gelingt, sich ihrerseits hinreichend zu konsolidieren, um auch ihrerseits einen Widerstand gegenüber dem Iran zu aktualisieren. Ich habe das Gefühl, das ist aber im Augenblick noch sehr, sehr vage, dass die Iraner schon verstanden haben. Warum haben sie denn nicht die Hezbollah mehr unterstützt? Wenn die Iraner die Hezbollah richtig unterstützt hätten, wenn sie ihnen carte blanche gegeben hätten, ihre Waffen einzusetzen, dann wäre der Kampf um den Libanon wahrscheinlich ganz anders verlaufen. Nein, die Iraner haben sich zurückgehalten. Was könnte man annehmen, dass die Iraner sozusagen ein neues Feld im Nahen Osten zu organisieren versuchen, das ganz prominent sich sozusagen gruppieren wird um eine Achse Teheran-Saudi-Arabien? dass also man hier jetzt sozusagen eine neue Allianz bildet, die nicht mehr schiitisch, also konfessionell geprägt ist, sondern durch gemeinsame politische Interessen, auch durch gemeinsame politische Interessen gegenüber äußerer Einmischung, insbesondere von Seiten der Vereinigten Staaten.
Was, was geht, oder lassen Sie uns mal einen Blick auf Russland werfen. Was ich versuche zu verstehen, ist, dass in den vergangenen Tagen in Syrien, und das spricht für den Hass gegen den Iran, die iranische Botschaft zerstört worden ist, die russische aber nicht. Und dass auch der HTS gegenüber Iran deutliche Worte findet, nicht aber so gegenüber Russland, die ja mit ihrer Luftwaffe zu wesentlichen Teilen zu diesem großen Ausmaß an Zerstörung beigetragen haben. Wie erklärt sich, dass der Hass sich vor allen Dingen gegen den Iran richtet, aber weniger gegen Russland?
Weil Russland möglicherweise in Syrien noch mehr Freunde hat als Iran. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es eine lange Tradition der Zusammenarbeit der Syrer mit der Sowjetunion gab, dass viele Soldaten ausgebildet worden sind, Offiziere ausgebildet worden sind, Professoren ausgebildet worden sind in der Sowjetunion damals. Also hier ist irgendwie doch noch eine emotionale Grundstimmung da, während eben mit Iran, die Iraner haben völlig verspielt durch die radikale Politik, die sie in Syrien verfolgt haben. Aber ich bin überzeugt, dass wenn sich das Regime in Damaskus jetzt konsolidiert, dass natürlich sehr bald die Frage gestellt ist, wie werden sich die Beziehungen zu Russland organisieren? Und das bezieht sich dann natürlich insbesondere auf die beiden Militärbasen, die die Russen in Syrien haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier dann doch eine erhebliche Art von Konfrontation ablaufen will, die man im Augenblick noch nicht riskieren will. Und deswegen lässt man diese Frage offen, weil eben doch Russland noch in der einen oder anderen Weise ein mächtiger Faktor ist und, wie gesagt, doch in irgendeiner Weise mit Bezug auf die Sowjetunion noch hier und da emotionale Einschätzungen bestehen.
Was als Herausforderung sicherlich ja auf die syrische Gesellschaft wartet, ist das Miteinander der verschiedenen Volksgruppen und Religionen, auch aus einer Geschichte der Instrumentalisierung der religiösen Minderheiten heraus. Aber mir ist nochmal heute deutlich geworden bei den Bildern aus den Gefängnissen in Syrien, dass ja auch noch eine zweite Herausforderung auf diese Gesellschaft wartet. Jetzt die syrischen Soldaten der syrischen Armee haben im Grunde genommen eine Amnestie erhalten von der HTS, zumindest erstmal eine vorläufige, und konnten abziehen. Wie soll eine Gesellschaft dieses Ausmaß an Horror, an Gewalt, an Folter überleben, ohne dass es einen Rachefeldzug gegen die Täter gibt? Also sehen Sie da Möglichkeiten, das überhaupt auch dieses Trauma aufzuarbeiten, was ja nicht nur über Jahre, sondern Jahrzehnte andauert?
Ja, aber wir können heute nicht über Jahrzehnte sprechen, sondern wir müssen über die nächsten 12 Monate sprechen. Okay. Und das ist der Start, den das neue Regime hatte in Damaskus jetzt erstmal schon gelungen. Man hat also noch nicht die Nacht der langen Messer angesagt, sondern macht eher auf Versöhnung. Und wenn wir mal Revue passieren lassen, was seit 2011 geschehen ist, seit dem März 2011, als der Aufstand gegen Assad davon ausgebrach, dann stellen wir fest, dass was da militärisch geschah, zu einem relativ späten Zeitpunkt erst, 2016, 2017, in einen Bürgerkrieg übergegangen ist. Bis dahin haben sich alle Syrer mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass man diesen Konflikt als einen Bürgerkrieg bezeichnet. Das heißt, da ist eben doch auch noch mehr, als es jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt erscheint, eine Art von Solidarität da. Und wir haben ja erlebt, dass auch die Aleviten, die ja die Stütze des Regimes waren, die Stütze der Armee gewesen sind, dass sie sich davon gemacht haben und sie in ihre Dörfer verschwunden sind. Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension ist natürlich die Tatsache, dass Revolutionen immer mit Abrechnungen verbunden waren. Das seit der Französischen Revolution, aber das war mit der Iranischen Revolution 1978, 79, 80 auch der Fall, bis sich dann ein Staatswesen neu konsolidiert. Also wir werden mit beiden Fakten sozusagen konfrontiert werden. Wir werden sie beide gegeneinander abwägen müssen. Das eine ist das natürliche Bedürfnis der Rache. Das andere ist das Verständnis dafür, dass ein neues Syrien nur auf dem Zusammenleben von Konfessionen und Völkern und Sprachen bestehen kann.
Wie könnte eine konstruktive Rolle Europas in dieser Phase aussehen? Also unser direkter Einfluss ist ja, glaube ich, sehr gering. Fängt es vielleicht auch damit an, dass man sagt, wir müssen unsere nicht die gleichen Fehler begehen, die wir so häufig begangen haben in Afghanistan an anderen Stellen, dass wir sagen, wir erwarten jetzt eine Demokratie nach westlichem Vorbild, dass wir dort ein Bild aufbauen, was nicht bestehen kann in der Realität, sondern dass wir die Syrer ihre Art der Regierung und der Demokratie, wenn man es so nennen will, aufbauen lassen.
Also ich glaube, dass wir doch eine Rolle spielen können. Als Europäer, das fällt einem natürlich schwer in der gegenwärtigen Situation, wo Europa gänzlich versagt im Nahen und Mittleren Osten. Aber wir dürfen nicht unterschätzen, Millionen von Syrern sind in Europa, 1 Million ist allein in Deutschland. Und die haben schon etwas mitgekriegt von Demokratie und werden das in der einen oder anderen Weise umsetzen wollen. Wir dürfen nicht den Fehler machen, das haben Sie gesagt, 1:1 eine Demokratie zu fordern. Wir dürfen aber auch vor allen Dingen nicht den Fehler machen, den wir jetzt schon wieder machen, nämlich das Ganze zu sehen unter unseren eigenen Interessen. Und unsere eigenen Interessen sind die Migrationsinteressen. Und damit schieben wir den Konflikt schon wieder auf eine falsche Ebene. Wir müssen also mit den Syrern sein. Wir müssen zeigen, dass wir mit ihnen gemeinsam eine neue Ordnung aufbauen. Wir haben ja ihnen auch irgendwie, sind ihnen ja entgegengekommen in den Jahren des Asyls. Und ich glaube, dass gerade Deutschland sehr viel zu bieten hat. Das deutsche Staatssystem, das föderative System, halte ich für ganz entscheidend attraktiv für Syrien, um das zu realisieren, was ich vorhin schon angedeutet habe, weg mit der Zentralgewalt, weg mit dem Nationalismus, hin zu mehr Dezentralisation, wo die einzelnen Kulturen, Sprachen, Religionen sich selbst organisieren können. Und da haben wir eine gewaltige Erfahrung. Und wir haben ja auch nach dem Ende der Sowjetunion unsere Juristen herumgeschickt in den Kaukasus und nach Zentralasien, die dort das deutsche Modell verkauft haben, mit gemischtem Erfolg. Aber immerhin, es war wert, es zu versuchen.
Aber das ist ja nochmal ein sehr wichtiger und vielleicht auch guter Gedanke, nicht nur vielleicht, sondern ein guter Gedanke, dass wir als zweite Heimat vieler Syrerinnen und Syrer dort, ich will es gar nicht Patenschaft nennen, das ist ein zu kolonialer Begriff, aber Begleiter der syrischen Gesellschaft beim Neuaufbau sein können und Ressourcen zur Verfügung stellen können, nicht nur wirtschaftlicher Art, sondern auch beim Aufbau eines neuen Gesellschaftsmodells.
Jawohl, gerade Deutschland. Ich meine, es drängt sich auch eine andere europäische Macht noch immer vor, weil sie glaubt, dort noch immer Macht ausüben zu können, nämlich Frankreich als alte Mandatsmacht. Wenn irgendwas in Syrien geschieht oder in Libanon geschieht, dann ist der französische Präsident sehr schnell auf der Matte mit Delegationen und Vorschlägen.
Das und kommt ist noch nicht in Frankreich geheilt, noch nicht in Afrika geheilt worden.
Das ist nirgendwo bisher gelungen. Und diesen Ruf haben wir nicht. Wir haben im Nahen Osten ja immer einen guten Ruf gehabt, bis in die allerjüngste Zeit, wo wir mit dem Konflikt über Gaza vieles verspielt von dem haben, was wir im Nahen Osten akquiriert hatten, an Ansehen. Aber nun lass uns den Versuch machen, in Syrien wieder zu einer fairen, konstruktiven Politik zurückzufinden, eine Politik der Partnerschaft mit unseren eigenen Erfahrungen, mit den Erfahrungen der Syrer selbst. Und da sehe ich für Deutschland, wenn wir es klug machen, wenn wir es gut machen, wenn wir es entschlossen machen, wirklich eine Perspektive der Zusammenarbeit.
Ja, vielen Dank, Professor Steindorf. Das war wirklich auch mal ein ermutigender Ausblick. Wir haben natürlich auch von den humanitären Helfern vor Ort und aus dem Nordosten Syriens auch viele bedrückende Töne gehört. Aber genau diesen positiven Anknüpfungspunkt zu haben und in der Tat nicht sofort alles Mögliche so kaputt zu reden. Möglicherweise Beispiel auch eine Organisation wie HTS die Möglichkeit zu geben, den Weg zu gehen, den eine PLO zum Beispiel gegangen ist. Also von einer Terrororganisation hin zu einer politischen Bewegung. Dann hoffentlich nicht mit dem Ausmaß an Korruption, den es nachher gegeben hat. Aber diesen Weg zu gehen, das ist ja vielleicht ein Hoffnungsschimmer. Vielen Dank, Professor Steinbach, für dieses Gespräch und vielen Dank für Ihren ermutigenden Ausblick.
Okay, gut. Ihnen alles Gute, ja?
Ja, da hast du nicht zu viel versprochen, Jochen. Und ich glaube, dass du auch ausnahmsweise mal recht hattest mit dem Hinweis, dass wir, den du zu Beginn gegeben hast, dass diese Folge wirklich sehr, sehr viele Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer verdient hat, weil ich das ein wirklich ein sehr umfassendes, rundes Bild von der Situation geworden ist. Da bin ich auch wirklich beeindruckt, was du da zusammengestellt hast. Für mich die Kernfrage oder vielleicht ist immer der Ball, den ich dir zuspielen will. Als ich gehört habe, dass Assad gestürzt ist und dass die islamistischen Truppen auf dem Vormarsch sind und ihn vertrieben haben, da habe ich im ersten Moment gar nicht gewusst, ob ich mich freuen soll oder darf. Ob das eigentlich gut ist, was da passiert, ob jetzt nicht ein Elend das andere ablöst. Jetzt haben wir verschiedene Gesprächspersonen heute gehabt, die auch unterschiedliche Antworten darauf gegeben haben, zumindest in Nuancen. Wie ist deine Perspektive auf diese Frage?
Ich glaube, die spiegelt sich ein bisschen in dem, was wir von den Menschen sozusagen on the ground gehört haben. Alle freuen sich, dass das Regime Assad gestürzt worden ist, weil es ein furchtbares Unrechtsregime war. Und nicht erst seit dem Beginn des Bürgerkrieges, sondern schon über 50 Jahre. Ich erinnere nur an die Bilder aus den Foltergefängnissen. Das sagt eigentlich alles. Aber die Menschen sind sich noch nicht sicher, und das unterscheidet sich ein bisschen nach der Volksgruppe, der Religion, der Region, in der sie in Syrien leben, ob sie sich auf das Neue freuen können. Und ich glaube, das ist auch noch eine offene Frage. Eine offene Frage, die einmal jetzt die neuen Herrschenden in Syrien beantworten müssen, nämlich indem sie bereit sind, alle Volksgruppen wirklich und alle religiösen Gruppen zu integrieren und ein gemeinsames, vielfältiges Syrien zu schaffen. Dabei dürfen wir allerdings nicht die Erwartung haben, dass es eins zu eins eine Demokratie nach westlichem Vorbild gibt, sondern sie müssen ihre eigene Form der Demokratie aufbauen oder der Einbeziehung der Menschen aufbauen. Und da sind wir bei uns, bei den Ländern nicht nur Europas, sondern bei vielen internationalen Mächten, Syrien den Syrern zurückzugeben. Das ist unsere Aufgabe, und dann mit Entschlossenheit auch den Aufbau dieses Landes zu unterstützen. Und ja, das wünsche ich den Syrerinnen und Syrern von ganzem Herzen. Und ich glaube, was wir bei dieser Folge gelernt haben, verabschieden wir uns von einfachen Wahrheiten. Das Geschehen ist so vielfältig und volatil, dass wir uns von vereinfachten Bildern über bestimmte Gruppierungen im Land, aber auch über einfache Wahrheiten bezüglich der Zukunft Syriens verabschieden müssen. Wir müssen als Weltgemeinschaft und die Syrer untereinander im Dialog bleiben und in einem ehrlichen, offenen Dialog, der nicht nach eigenen Machtinteressen schaut. Das nehme ich aus dem letzten Gespräch mit. Wenn die internationalen Mächte weiter versuchen, ihren Einflussbereich zu sichern, dann wird es keinen Frieden in Syrien geben. Dann muss der Aufbau scheitern, und das darf keiner zulassen.
Und mit diesen Worten verabschieden wir uns heute von den Zuhörern und Zuhörern, den Zuschauerinnen und Zuschauern. Wir hoffen, dass Ihnen die Folge Erkenntnisse, Impulse gebracht hat. Wenn das so ist, dann sagen Sie es gerne weiter. Wenn nicht, sprechen Sie uns an und sagen Sie, was wir beim nächsten Mal besser machen können. Wir, das sind Marcel Speker, Leiter des Ludwig-Windthorst-Hauses und
Jochen Reidegeld, Research Fellow am Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
machen Sie es gut.
Alles Gute.